Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Fall Edward Snowden, er hat ausgepackt über Abhörpraktiken der Amerikaner und die Bundesregierung reagiert ganz empört und sagt, unter Freunden geht sowas gar nicht, so Regierungssprecher Seibert. Haben die das wirklich alles nicht gewusst?
Nein, sie haben schon einiges gewusst. Das ist ja auch nicht neu. Das wird schon Ende der 80er Jahre, hieß es, die NSA spioniert in der Welt rum alles aus und versucht alle Daten zu bekommen, die sie schon zur damaligen Zeit bekommen wollte. Aber das hat schon massiven Ärger, ist eigentlich auch ein Hammer, dass man das unter Freunden macht. Das, glaube ich, macht die große Verärgerung auch aus.
Ulrich Dettendorf, er ist der Chef des ARD-Hauptstadtstudios und Macher des Berichts aus Berlin, beziehungsweise des Videoblogs Deppendorfs Woche, hat es hier in Deppendorfs Woche auf den Punkt gebracht. Das ist alles längst bekannt. Selbst das Medienmagazin, das es ja noch nicht so lange gibt, ja, also erst seit 1997 hier auf diesen Frequenzen von Radio 1, hat bereits 1998 über Echelon berichtet. Diesen Ausschnitt aus dieser damaligen Sendung hören Sie und Sie werden staunen, wie aktuell das nach 15 Jahren immer noch klingt. Dann hören Sie in der letzten Medienmagazin-Ausgabe vor der Sommerpause auch ein Sommerinterview, weil es überall aller Orten ja ist, auch mit Ulrich Dettendorf übrigens. Und mit Ulrich Dettendorf ist mein Sommerinterview. Und dann hören Sie noch einen Hinweis auf einen Film, den Sie in der Sommerpause nicht verpassen sollten, wenn Sie sich für... ja, Geschichte interessieren, für Vergangenheitsbewältigung, für Schauspielerei. Götz George spielt nämlich seinen Vater Heinrich George am 24. Juli in der ARD zu sehen in einer 115-Minuten-Fassung, zwei Tage eher dann auf Arte. Und dazu hören Sie einen kleinen Ausschnitt Götz George im Interview. Und das alles natürlich wie immer hier auf Radio 1.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ein Thema habe ich Ihnen glatt unterschlagen in der Ausgabe vom 6. Juli 2013. Das ist gleich das erste Thema. Ich habe es aufgezeichnet vor der Sendung mit Björn. Sie werden gleich hören, um was es geht. Es geht unter anderem auch darum, dass bald auch in dieser Sommerpause des Medienmagazins der Fußball wieder an den Start geht. Und nicht nur bei der ARD, im Hörfunk, bei Radio 1, Inforadio und allen anderen angeschlossenen Schwesteranstalten. Alle Spiele der Fußball-Bundesliga live und in voller Länge im Radio, das war die Idee hinter 9011, Deutschlands erstem Fußballradio. Vor knapp 5 Jahren ging das Programm, hinter dem die Radio-Holding Regiocast steckt, auf Sendung. Zunächst nur als Internetradio, vor 2 Jahren auch bundesweit im Digitalradio DAB+. Seit Anfang Juni diesen Jahres ist 9011 Geschichte, wir haben ja darüber berichtet. Die Deutsche Fußballliga hatte die Audiorechte fürs Internet, die 9011 überhaupt erst marktfähig gemacht hatte, erstmals ausgeschrieben. Den Zuschlag bekam ein anderer Anbieter, nämlich Sport1. Sport1 ist eine Tochter der Konstantin Medien AG, schon seit vielen, vielen Jahren als Sportportal im Internet aktiv und seit 2010 firmiert auch das ehemalige deutsche Sportfernsehen unter dem Namen Sport1. Radio ist jedoch für Sport1 noch mehr Neuland als das Internet für die Kanzlerin. Am 19. Juli zum Start der zweiten Bundesliga geht Sport1 FM nun auf Sendung. In dieser Woche haben die Macher das neue Radioprogramm in München vorgestellt. In München ist jetzt mein Kollege Björn Ziesleck, du warst dabei. Ist denn klar geworden, warum Sport1 überhaupt ins Radiogeschäft einsteigen will?
Naja, Radio fehlt halt noch im Medienmix, neben Fernsehen, neben Internet- und Mobilangeboten. Ein gedrucktes Magazin von Sport1 gibt es ja auch. Und Sport1 sieht im Radiogeschäft Wachstumschancen. Daher war es eine strategische Entscheidung, sagt Sport1-Chefredakteur und Programmchef Olaf Schröder.
Die Idee kam natürlich auch über die offizielle Ausschreibung der DFL. Da haben wir ein Konzept geschrieben und das hat offensichtlich der DFL auch gefallen. Genauso habe ich aber Respekt vor dem, was 9011 geleistet hat. Wir waren ja im Austausch auch mit den Kollegen von 9011. Wir durften uns das auch mal angucken. Da wurde mir schon klar, das ist jetzt kein Projekt, wie viele Menschen sagen, ein TV-Sender macht jetzt einfach Radio, sondern das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe.
9011 war ja nicht nur preisgekrönt, sondern auch sehr beliebt. Reines Kopieren dürfte allerdings image-schädigend sein. Was macht denn Sport1 FM möglicherweise anders als 9011?
Also auch Sport1 FM wird das Radio nicht neu erfinden, auch das Fußballradio nicht. Herzstück des Programms ist, wie schon bei 9011, die Übertragung der Fußball-Bundesliga. Dafür hat man ja auch die Rechte gekauft. Insgesamt werden mehr als 600 Spiele pro Saison übertragen. Eine kleine Änderung ist, dass jede Partie künftig mit zwei Reportern besetzt ist. Einer, der jeweils sein Spiel in voller Länge kommentiert. Es gibt dann für jedes Spiel einen einzelnen Kanal. Und ein zweiter Reporter, der sich in die Konferenzschaltung einbringt, wenn irgendwo ein Tor fällt oder etwas Spannendes passiert. Also ähnlich wie bei der Bundesliga-Konferenz der ARD. Die zweite Neuerung ist, dass sich Sport1 FM nicht nur auf Fußball konzentriert.
Sport1 verpflichtet auch und Sport1 hat nicht nur Fußball. Sport1 hat Handball, Sport1 hat Basketball, Sport1 hat Motorsport. Da machen wir uns natürlich schlau. Wir müssen auch den Markt beobachten, wo ist das Interesse? Und da sind alle Wege offen. Und wenn es Sportarten gibt, die im Radio stattfinden sollen, dann werden wir das machen.
Und auch einige Fernsehformate von Sport1, wie etwa die Fußball-Talkshow Doppelpass am Sonntagmittag, sollen im Radio übernommen werden.
Radio und Fernsehen sind zwar irgendwie miteinander verwandt, aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass man nicht einfach so Radio machen kann als Fernsehmacher. Gibt es denn da irgendwie Zukäufe oder fangen die nochmal von vorne an?
Also es gibt auch Fernsehleute, die bei Sport1 FM dann mitmachen. Insgesamt ist es ein rund 20-köpfiges Team aus festen und freien Mitarbeitern. Aber es sind, wie du sagst, auch Zukäufe dabei und auch Zukäufe von 90.11. Und einer von denen ist Konstantin Winkler. Er hat bei 90.11 am Wochenende immer die Bundesliga-Show moderiert und wird das künftig in gleicher Funktion auch bei Sport1 FM tun.
Das ist natürlich auch für Sport1, die natürlich in Sachen Fernsehen und Berichterstattung an sich und auch Online-Kompetenz schon bewiesen haben, aber eben im Radio ja noch sehr frisch sind, glaube ich, kann es schon ein Vorteil sein, dass wir eben wissen, wie Hörfunk funktioniert und auch dieses Know-how mitbringen. Natürlich ist es irgendwo auch wieder bei Null anfangen, auch wenn wir mit 90.11 natürlich viele Erfahrungen gesammelt haben, die wir damit einbringen können. Ist es ja so, dass du neue Infrastruktur hast, ein anderes Mischpult, ein größeres Mischpult. Dann allein diese Umstände, dass wir eben die Reporter doppelt besetzen, da muss ich auch ein bisschen mehr gucken, es sind ja doppelt so viele Leute dann auch immer im Einsatz. Wird sich also einiges ändern und deswegen ist es auch sehr spannend und aufregend, aber ich habe auf jeden Fall Bock.
Nun suggeriert ja der Name Sport1 FM, FM steht für frequenzmoduliert, also UKW, dass man diesen Sender auch auf UKW empfangen kann, aber ich glaube, das ist eine Mogelpackung, oder? Denn 90.11 war ja seit August 2011 zwar bundesweit über DAB Plus zu empfangen, galt als Zugpferd fürs Digitalradio, aber ich glaube nicht, dass Sport1 FM jetzt hier UKW-Frequenzen bekommen hat.
Nein, also UKW-Frequenzen auf keinen Fall. Gesichert ist jetzt zum Sendestart am 19. Juli die Übertragung im Internet. Also das heißt, es wird Livestreams für Computer, Laptops und WLAN-Internetradios geben. Für iPhones, iPads und Android-Geräte wird es auch eine kostenlose App geben, mit der man das Programm dann hören kann. Was DAB Plus angeht, ja, der Wille ist da. Hinter der Umsetzung steht momentan aber noch ein Fragezeichen. Robin Seckler, der bei Sport1 fürs Digitalgeschäft verantwortlich ist, erklärt das Problem so.
Manche wissen, dass auf dem sogenannten nationalen Multiplex, das ist der Punkt, an dem es eingespeist wird, das Programm, keine freien Kapazitäten mehr gibt. Wir verhandeln da sehr intensiv und sehr hart. Ich hoffe, dass wir das schaffen bis zum Start. Wir sind da sehr zuversichtlich, aber wir verhandeln noch.
Aber es gibt von Seiten von Sport1 ein Interesse daran, auch auf diesem Weg vertreten zu sein?
Absolut haben wir da ein Interesse. Wir merken, dass die Resonanz im Markt da ist, dass ein sehr hohes Interesse dabei ist. Wir merken aber auch von Gruppen wie zum Beispiel von Blinden, dass das für die blinde Bevölkerung ein extrem wichtiges Medium ist. Und auch da möchten wir selbstverständlich auch da gar nichts hinterherstehen, auch zu unseren Vorgängern.
Wenn die Apps denn kostenlos sind, stellt sich die Frage nach der Refinanzierung des ganzen Programms.
Ja, das Programm wird ganz klassisch über Werbung finanziert. Es wird in den Apps, aber auch auf der Website Online-Werbung geben. Im Radioprogramm ganz klassische Hörfunkspots, auch Sponsoring. Aber man hat sich bei Sport1 ganz bewusst dagegen entschieden, das Radioprogramm jetzt nur zahlenden Kunden anzubieten. Sicherlich auch, um entsprechende Reichweite zu generieren. Man strebt 2 Millionen Nutzer pro Monat an. Aber so Digitalchef Robin Seckler.
Wir denken im Moment darüber nach, vielleicht in Zukunft Premium-Dienste noch darüber hinaus anzubieten. Die würden wahrscheinlich noch kostenpflichtig werden. Wir wollen aber, dass eine Art Grundversorgung, wenn man im öffentlich-rechtlichen Jargon sagen darf, auch besteht. Zumindest so fangen wir jetzt an und das wird wahrscheinlich auch erstmal eine Weile so bleiben.
Nun muss ja eine fehlende UKW-Frequenz kein Nachteil sein. Also gerade wenn man übers Web streamt und auch über Apps zu empfangen ist, bietet sich ja die Möglichkeit zur Interaktion mit den Hörern an. Was hat Sport1 FM in diesem Bereich geplant?
Ja klar, natürlich sollen Hörer und Fans zu Wort kommen. Das soll nicht nur digital über soziale Netzwerke geschehen, sondern auch ganz klassisch über Telefonanrufe, wo dann die Hörer in der Sendung ihre Meinung zu Spielen, zu Spielern oder Trainern kundtun können. Gerade im Sport bietet sich das ja an, wo es viel um Emotionen geht und eigentlich jeder Fußballfan theoretisch auch Bundestrainer sein könnte und zu allem auf jeden Fall eine Meinung hat. Noch einmal Sport1-Programmchef Olaf Schröder.
Ich würde sagen, man sollte es nicht überbewerten, weil nicht alles, was geäußert wird, ist immer unbedingt auch fundiert. Aber grundsätzlich, natürlich bieten wir den Menschen eine Plattform, um teilzumachen. Das ist ihr Radio. Und sie sollen das mitbestimmen. Vielleicht wird es auch in Zukunft mal ein User-Generated-Spiel geben, wo im Prinzip Zuhörer auch mal als Reporter fungieren können. Das ist mit Sicherheit Phase 2 oder Phase 3. Das sind alles Schritte, die wir durchführen wollen.
Was daraus wird, hören wir ab dem 19. Juli. Dann startet das neue Sportradio Sport1 FM, das inoffiziell das Erbe von 90.11 antreten wird. Vielen Dank, Björn Zieslik, für diese Information und schönen Tag nach München.
Ja, danke, gerne.
Es ist Sommer in Berlin und Brandenburg. Das hätte man auch spätestens gemerkt anhand der jetzt wieder gestarteten Reihe der Sommerinterviews im Fernsehen. Das ist ja eine Tradition, sage ich mal, die ausgelöst wurde vom zweiten deutschen Fernsehen in den 80er Jahren, als man dort plötzlich Politiker jenseits ihrer Anzugsschlipse mal unter freiem Himmel sah, in entspannter Urlaubsatmosphäre. Helmut Kohl zum Beispiel am Wolfgangsee. Dann habe ich gelesen, ich gar nicht mehr erinnern können, dass Joschka Fischer in der Toskana interviewt wurde, während Angie Merkel wohl mehr Berlin favorisierte als Interviewpunkt. Und da sind wir schon beim Thema. Das ist nämlich so, dass die ARD die Sommerinterviews natürlich immer noch macht, weil es einen Bedarf gibt, gerade in der Sommerzeit auch Politik zu vermitteln. Aber die ARD macht es anders. Sie geht jetzt nicht mehr an die Urlaubsorte, sondern man sieht dann die Politiker vor der Kulisse des Reichstages. Man vermutet eine Plattform außerhalb eines Gebäudes, rote Stühle als Markenzeichen. Und einen der Interviewer konnte ich interviewen. Hören Sie mein Sommerinterview mit Ulrich Deppendorf. Er ist der ARD Hauptstadt Studioleiter und Macher von Bericht aus Berlin. Und meine Frage war natürlich, ob das Zufall ist, dass er dort zu sehen ist, nicht direkt am Urlaubsort, sondern in distanziertem Dresscode, nicht in Urlaubsstimmung, aber dennoch irgendwie mit offener Luft.
Nein, das ist kein Zufall, das ist schon aus einer Entwicklung gekommen. Wir haben in der Tat auch ja am Anfang, auch hier in Berlin, Sommerinterviews gemacht, da sind wir zu den Politikern hingefahren. Also ob das Gasthaus war oberhalb des Tegernsees mit Herrn Stoiber oder ob das bei Oskar Lafontaine's Saarschleife im Saarland waren. Wir haben dann bei der letzten Bundestagswahl gesagt, erstens, dass wir wollen sie jetzt mal hier auf Berlin konzentrieren. Die Wahl ist ein ganz besonderes Thema. Und wo kann man das besser abhandeln als in Berlin selbst? Zweitens waren es auch finanzielle Gründe. Diese Rumreiserei erspart uns Kosten. So. Dann haben wir in der Tat mit sehr viel Glück diesen Platz hier am Paul-Löbe-Haus gefunden. Und seitdem beneiden uns alle um diesen Platz. Und wir uns selber auch. Und haben gesagt, den geben wir nicht mehr auf. Und er ist mir jetzt auch Tradition, weil er in der Tat führt zurück nach Berlin. Er hat durchaus optische Opulenz. Da muss man manchmal vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu stark einsetzt. Aber wir sitzen halt so, da der Sessel und auf der anderen Seite wir. Das ist bewusst gemacht, um ein bisschen die Distanz zu zeigen. Ich habe dann damals gesagt, wenn wir dorthin gehen, brauchen wir auch Möbel, die auch auffallen. Das muss auch neben dem Optischen in der Umgebung müssen auch heißen, das sind die Sendung, wo die da auf diesen drei roten Stühlen sitzen. Oder? Und das hat funktioniert. Es haben alle auf den roten Stühlen gesessen, auch die Schwarzen sind auf die roten Stühlen gegangen. Und wir merken, dass alle Bilder, die von Fotografen geschossen werden, von diesen Sommerinterviews, die werden weltweit angeboten. Und wir sind selbst auch überrascht, wie häufig wir eben Fotos sehen von Sommerinterviews schon ein halbes Jahr danach in irgendeiner Zeitung, wenn Merkel oder wenn Seehofer oder wenn Steinmeier oder wer auch immer da porträtiert werden.
Aber inwieweit bestimmt denn solch ein Set dann auch den Inhalt? Weil ich mir vorstellen kann, dass in einer gelockerten Toskana-Atmosphäre bei einem guten italienischen Weißwein man doch eher die Zunge lösen kann, ins Plaudern kommt und Dinge erfährt, die man sonst im Studio nicht erfährt.
Also wir haben alle die Erfahrungen gemacht, die Kollegen vom ZDF, auch wir, diese Interviews draußen vor Ort wurden ja nie abends gemacht, sondern die werden irgendwie mittags gemacht, die werden nachmittags gemacht und da ist keiner gekommen, der vorher schon ein Glas Wein getrunken hatte, sondern da waren die politischen Köpfe genauso diszipliniert wie jetzt auch. Man hat sich aber auch dort gefetzt. Ich erinnere mich noch an ein Interview, was Achim Wagner und ich mit Lafontaine geführt haben. Das war schon sehr heftig in der Auseinandersetzung, hat auch die Zuschauer sehr gespalten. Wir haben hier letztes Jahr Philipp Rösler gehabt, der da sagte, ja, die Griechen müssen eigentlich jetzt raus. Also das kommt immer sehr darauf an, wie, ich sag mal, einmal der Mensch gerade drauf ist, wie natürlich auch Rainer Becker und ich fragen. Wir sind beide nicht so Interviewer, die jetzt gleich nach dem zweiten Satz wieder eine Unterbrechung machen, sondern wir geben denen durchaus auch mal eine Chance, mal zwei, drei zusammenhängende Sätze zu sagen. Ansonsten sind es 18 Minuten pures Gespräch. So, und ich glaube auch, dass das, oder ich hoffe zumindest auch beim Zuschauer ankommt.
Dann haben wir die besondere Situation, wie alle vier Jahre, dass das diesmal kein Sommerinterview im klassischen Sinne ist, wo man tatsächlich den Eindruck hat, dass man eine gewisse Nachrichtenflaute oder Politikflaute ganz gut kreativ überbrücken kann, sondern hier geht es ja um knallharten Vorwahlkampf. Inwieweit werden Sie da möglicherweise bewusst oder unbewusst instrumentalisiert? Merken Sie da so etwas, dass irgendwelche Wahlkampfstrategen kommen und sagen, also Sie können das und das und das fragen?
Also das merken wir nicht, da würden wir uns gar nicht drauf einlassen. Was wir natürlich wissen, und klar, in einem Wahlkampfjahr sind alle Fernsehsendungen irgendwie Teil einer Gesamtinszenierung Wahlkampf. So. Dennoch in dieser Inszenierung präsentieren sich die Damen und Herren positiv wie negativ. Und das werden wir auch in den Sommerinterviews versuchen, da auch rauszuarbeiten. Aber es kommt jetzt keiner und sagt, also können Sie jetzt mal das und das fragen. Das ist gerade gut für meinen Kandidaten. Da würden wir auch überhaupt nicht mitspielen. Die kennen die Fragen auch nicht vorher. Das ist ja auch immer eine Frage, die an uns gestellt wird. Kennen die Fragen vorher? Die kennen sie nicht. So, soweit käme es noch.
Ich muss Ihnen jetzt ein Geständnis machen, insofern, dass die Frage nach den Sommerinterviews im Vorwahlkampf habe ich mir aus Ihrem Videoblog Deppendorfs Woche ausgeliehen. Da hat ja eine Kollegin, die Sie auch regelmäßig begleitet bei diesen Geschichten, genau dazu gefragt und Sie geben natürlich logischerweise eine ähnliche Antwort. Außerhalb des Standardfernsehens, sage ich das mal, befragen, machen Sie es jetzt seit 5 Jahren. Ich war ziemlich erstaunt, dass das schon so lange her, weil 2008 ja ein Jahr war, wo man eher wahrscheinlich noch nicht dran gedacht hatte, als ich sag mal Chefredakteur und ARD Hauptstadt Studiochef zu sagen, ich probiere mal so eine Geschichte aus. Damals wurden die Leute eher belächelt, die das gemacht haben. Mittlerweile sind andere nachgezogen. Ja. Hans-Ulrich Jörges hat das versucht.
Ja, ich sage mal, das war damals in der Tat ein Wagnis. Es war ganz witzig. Peter Frey, der damalige ZDF-Chefredakteur hier im Studio, fing an zu bloggen. Und dann haben die Corinna Emunds, die auch heute da noch dabei ist, und ich mal zusammengesetzt und haben gesagt, soll ich jetzt auch bloggen oder machen wir mal etwas für uns Affineres? Wir machen einfach mal ein Gespräch. So. Und zwar auf eine etwas andere Art. Auch einer hat mal gesagt, man sieht bei diesem Format, wie Deppendorf denkt. Also, dass er auch so manchmal sind meine Antworten auch, man merkt so. Bis es dann auch mal zu einem Punkt kommt, dauert vielleicht hier und da mal. Das macht das Format, glaube ich, auch aus. Das ist eben das Netz, das ist der Unterschied zu der 1.30 Tagesschau.
Und das Schöne ist ja zum Beispiel, es gibt es einmal in der Mediathek, dann gibt es bei Tagesschau 24 eine Ausstrahlung und es kursiert auch noch auf YouTube und da kann man dann auch als Normalsterblicher ziemlich genau sehen, wie erfolgreich ein bestimmtes Thema war oder inwieweit sie es geschafft haben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Die wenigsten Aufrufe hatten sie zum Beispiel als Deppendorfs Woche hieß Piratenpartei rein, FDP raus, 32 Aufrufe.
Also richtig unterdurchschnittlich, Herr Deppendorf. Ja, aber, und jetzt kommt's, Minister zu Gutenberg im Kreuzverhör, ohne Vorsatz abgeschrieben, Deppendorfs Woche von vor zwei Jahren, 12.075 Aufrufe. Das ist schon sehr beachtlich, ich sag mal für so ein Hardcore-Politikformat. Aber auch hier, die Piratenpartei Rhein, da haben sie plötzlich 2.536 Aufrufe mit demselben, wo sie im ARD-Kanal ziemlich bescheiden aufgerufen sind. Aber es hat ein Ceruju, das rebroadcastet, sage ich mal. Also das nochmal geklaut und bei sich veröffentlicht. Und daran sieht man, dass die Vernetzung manchmal auch etwas ausmacht. Inwieweit kann man andere begeistern, das, was man hergestellt hat oder was man als Botschaft verkündet, nochmal zu teilen? Also das, was das Social-Media-System ja ausmacht. Was nehmen Sie denn aus solchen Zahlen mit?
Das sind Erfahrungen, da gucke ich auch gerne drauf und schaue mir das schon an, wie die Aufrufe sind. Nein, und ab und zu kriegt man dann auch richtig auch mal Mails, die man auch beantworten muss. Also ich finde das ein hochspannendes Format. Ich muss sagen, ich habe damals nicht geglaubt, dass es 5 Jahre geht. Und jetzt merkt man, geht es natürlich wieder im Wahlkampf los. Also da wird die Auseinandersetzung auch nach Ausstrahlung innerhalb dieser ganzen Kommentierungen heftiger.
Aber mittlerweile ist es ja nun so, anfangs möglicherweise belächelt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass immer mehr Kollegen, die sagen wir, mit dem klassischen Fernsehen nicht nur groß geworden sind, sondern auch darin gearbeitet haben, sehen, dass man nicht umhinkommt, mit neuen Produktionsweisen neue Zuschauerschichten zu erreichen. Sie haben im Prinzip Pionierarbeit für sich geleistet, um auszutesten, was geht, was geht nicht und so weiter. Und Sie sind auch noch nicht am Ende, nehme ich an, herauszufinden, was da möglich ist. Die ARD diskutiert ja gemeinsam mit dem ZDF, was ein Jugendkanal leisten kann. Sind das möglicherweise auch Erfahrungen, die Sie anderen Kollegen vermitteln können?
Also ich glaube, ARD und ZDF müssen jetzt erstmal überlegen, ob sie den überhaupt zustande kriegen. Da sollen sich die Intendanten und die Vorsitzenden der jeweiligen Anstalten mal drum kümmern. Natürlich gebe ich das auch weiter, auch wenn wir so in Chefredakteurskonferenzen sitzen. Die Kollegen fragen ja auch so, was machen Sie da, warum haben Sie das gemacht, wie ist das, wie läuft das? Die beiden Kollegen, die Chefredakteure von ARD Aktuell, die das ja ausstrahlen auf Tagesschau 24, sind da auch immer so ein kleiner Sparringspartner. Wir reden da auch häufiger drüber. Das ist wäre, glaube ich, ein Format, was man auf einem, wenn es denn so einen Jugendkanal mal geben sollte, auch von einem über 63-Jährigen machen lassen könnte.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Sie haben ja Uli Deppendorf nicht nur eben im Interview, im Sommerinterview gehört, sondern auch am Anfang, als er sagte, das ist alles gar nicht neu, was da jetzt hochkocht mit der NSA. Und den Beweis liefere ich Ihnen gleich, dass es stimmt. Was war das für eine Aufregung in den letzten Tagen um den Whistleblower Snowden, der dort mit sehr viel Daten umherging, um zu zeigen, dass die National Security Agency wohl weltweit Daten abschöpft und das in einem Ausmaß, wo man denkt, da ist entweder der Roman 1984 auferstanden und nachgespielt worden oder die Stasi hat irgendwie die US-Geheimdienste beraten. Wie dem auch sei, das war alles schon mal Thema hier im Medienmagazin. Ich war völlig überrascht, dass das dann doch schon so lange her ist, nämlich im Mai 1998. Habe ich folgenden Mitschnitt gesendet. Ich sage Ihnen nun, wen Sie dort hören werden. Das ist Andi Müller-Magun, auch ein ziemlich altbekannter Mensch, wenn es darum geht, so ein bisschen hinter die Fassade von Geheimdiensten, von überhaupt Datensammlern zu sehen. Er war damals zu diesem Zeitpunkt Sprecher des Chaos Computer Clubs und erzählte uns und weihte uns ein in den gewandelten Geheimdienstapparat, also wie die nach dem Kalten Krieg ihre Denke umstrukturiert haben, natürlich auch in Kombination mit den technischen Möglichkeiten. Aber hören Sie selbst.
Die klassische Art und Weise, wie man sich einen Geheimdienst vorstellt, gerade wenn man vielleicht geprägt ist durch so gewisse Darstellungen in den Medien, dass sozusagen ganz gezielt eine interessante Zielperson, ein Unternehmen, da stellt man sich vielleicht Unternehmen vor, die mit dem Irak Giftgashandel betreiben oder was auch immer tun, dass die also Ziele von so Angriffen sind, dass da Wanzen eingesetzt werden oder eben gezielt Telefonanschlüsse überhöht werden. und sozusagen dass das bis zu einer bestimmten Ebene getrieben wird. Und man kann sich dann immer damit trösten, mit dieser Stasi-Theorie sozusagen, naja, aber alles können die ja nicht überhören, weil wenn sie alles abhören, dann ersticken die ja bloß an den Informationen und können damit nichts Sinnloses machen. Aber genau das ist sozusagen die neue Strategie der Geheimdienste. Es wird also nicht mehr gezielt irgendetwas angegriffen, sondern es wird alles abgehört, was nur irgendwie abhörbar ist. Es werden insbesondere Verbindungsdaten, also wer telefoniert mit wem, nachhaltig gespeichert, weil das ist eine vergleichsweise überschaubare Datenmenge. Ich habe auf einer amerikanischen Konferenz dann mal gesehen, was mit solchen Daten gemacht wird. Also nehmen wir mal an, heute geraten Sie in eine Verkehrskontrolle und in Ihrem Auto wird irgendwas gefunden, was da eigentlich nicht drin sein sollte. Und Sie geraten also in den Verdacht, was weiß ich, mit Diebesgut zu handeln oder ähnliches. Sagen wir mal, Ihr Autoradio ist vielleicht irgendwo gebraucht, sehr günstig erworben und das wurde irgendwann mal irgendwo entwendet und jetzt geraten Sie also in den Verdacht, vielleicht in Hehlerei beteiligt zu sein. Dann kann also über Jahre im Nachhinein nachvollzogen werden, mit wem Sie dann so telefonieren. Und das heißt, da geht es überhaupt nicht um die Gesprächsinhalte, sondern aufgrund einfach nur, mit wem Sie telefonieren, also diese Verbindungsdaten, wer telefoniert mit wem, wann, zu welcher Rufnummer und so fort, können dann sogenannte Organigramme erstellt werden. Das heißt, es ist nachvollziehbar, mit wem Sie wie oft telefonieren. Da werden dann eben so richtig grafische Darstellungen entstehen. Also, so sieht eine Firma mit 5 Filialen und einer Zentrale aus, so sieht ein Mafia-Ring mit einem Boss und 5 Kurieren aus, so sieht ein Unternehmen aus, so sieht eine Familie aus. Einfach können eben grafisch dargestellt werden, wer wie oft mit wem telefoniert, welches Geschlecht und welches Alter die jeweils Beteiligten haben. Und da entstehen also höchst aufschlussreiche Abbildungen sozusagen. Die amerikanische Strategie der Geheimdienste oder wurde ja in Richtung Wirtschaftsspionage ganz gezielt geändert. Also die Förderung der amerikanischen Industrie mithilfe von anderswo akquirierten Informationen über eben Forschung, über Handel, über Auftragslagen und so weiter und so fort, um eben da gezielt sozusagen einzugreifen. Und das technische System, was daraus, beziehungsweise was noch aus Zeiten des Kalten Krieges zur Verfügung stand, ist eben das Echelon-System, das zunächst einmal nur auf den internationalen Fernmeldeverbindungen, also auf den Satellitenverbindungen, auf den Richtfunkstrecken und so fort, da wo es eben relativ technisch einfach war, ist einzugreifen, also auf allen Leitungen sozusagen hängt und abgesehen von diesen Verbindungsdaten eben noch nach Stichworten suchen kann, dass eben wenn jemand Kokain in den Telefonhörer reinspricht oder vielleicht bestimmte sensitive Firmen oder Produktnamen aus, was weiß ich, Waffenhandel oder ähnliches reinspricht. Also das war sozusagen die klassische Anwendung. Auch in Deutschland gibt es ja seit vielen Jahren eine solche Station, die ist im bayerischen Bad Aibling und wird über ein Zusatzabkommen mit dem Bundesnachrichtendienst betrieben. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst gibt ja auch selber gerne sozusagen bekannt, das liest man auch immer wieder in der Presse, dass die also sogenannte Wortbanken hätten und nach solchen Stichworten suchen können, um also Firmen zu überführen, die mit bestimmten Ländern Handel betreiben, was eben nicht erlaubt ist, also Verstoß gegen das Außenhandelsgesetz und so fort. Das heißt aber nicht, dass diese Station sozusagen von dem BND betrieben wird, sondern das ist amerikanisches Militärgelände und die rechtliche Funktionsweise ist also die, dass die Amerikaner das alles ablauschen, die Deutschen dort auch Stichworte einreichen dürfen und wenn also in den abgehörten Telefonaten von den deutschen Stichworten da auch was drin vorkommt, dann saugen die Amerikaner das zunächst einmal ab und dann überlegen sie sich, was sie den Deutschen geben und was nicht. Was also auch nochmal diskussionswürdig vielleicht wäre. Und dann gibt es noch einen anderen interessanten Punkt und das ist die sogenannte Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Die zählen also nicht unbedingt Telefonate, sondern es handelt sich um eine in Anführungszeichen Tarnorganisation wiederum des Bundesnachrichtendienstes, die also mit einem ganzen Netzwerk von Stationen den innerdeutschen Fernmeldeverkehr nach ähnlichen Schemata überwachen, sagen wir mal. Und das ist sozusagen eben nicht so, dass man sich jetzt gezielt fragen müsste, wenn man so einen Telefonhörer abnimmt oder ein Telefon benutzt, ja, was habe ich denn eigentlich zu verbergen, was habe ich denn zu befürchten, sondern es entstehen sozusagen so absurde Geschichten und so absurde Zusammenhänge, dass man eigentlich ganz grundsätzlich ein klein bisschen den Level of Paranoia, wie die Amerikaner sagen, also den sozusagen die Ebene des Überwachungswahns anheben sollte und sagen müsste, okay, wenn ich sowas wie Privatsphäre haben will und ein Großteil von Kommunikation wird ja heute elektronisch abgewickelt, dann muss ich auch irgendwie verschlüsseln, dann muss ich mir auch genau überlegen, was spreche ich eigentlich durch ein elektronisches Instrument und was nicht, was bespreche ich lieber unter vier Augen. Es ist ja so, dass sozusagen diese Kryptoregulierung in der Tat eine sehr Amerika-dominierte Diskussion ist, insofern, als dass eben die amerikanischen Dienste schon sehr lange und die amerikanische Regierung den Ausfuhr kryptografischer Verfahren, also auf diejenigen Verfahren beschränkt hat, die eben sozusagen ein Mitlesen durch die amerikanischen Dienste immer noch möglich machen. Und Innenminister Kanter ist ja im April letzten Jahres sozusagen erstmals öffentlich geworden mit dieser Forderung, auch in Deutschland müsse alles verboten werden, wo der Staat nicht mitlesen kann. Und das interessanterweise eben wenige Wochen, nachdem er und Bundeskanzler Kohl Besuch einer amerikanischen Delegation bekommen haben, die ihn eben genau dazu ermuntert haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und nun kann man darüber diskutieren, ob ein Innenminister tatsächlich absurderweise sich zum Gehilfen amerikanischer Wirtschaftsspionagepolitik macht oder nicht. Und man kann darüber diskutieren, ob man ihm das überhaupt unterstellen kann. Was ich ihm allerdings unterstelle und was ich meine, was man so einem Innenminister auch unterstellen und was man von ihm verlangen kann, ist eine gewisse Sorgfaltspflicht bei der Prüfung etwaiger Vorschläge. Und also eine solche Forderung, die ja sozusagen suggeriert, dass Kriminelle so dumm wären oder sagen wir so schlau wären, ihre Kommunikation überhaupt zu verschlüsseln, aber auf der anderen Seite so dumm wären, um also dann nur die Verfahren einzusetzen, die der Staat zulässt. Das ist schon einigermaßen absurde Position, wo man sich doch fragen muss, also worum geht es hier eigentlich? Und wenn es um amerikanische Empfindlichkeiten geht, dann möchte ich jetzt sicherlich nicht national werden, aber muss ich mich doch fragen, ob das wirklich auch unsere Interessen sind. Insofern den Optimismus kann ich, sagen wir mal, bedingt teilen, was den weiteren Verlauf der Diskussion betrifft. Es gibt ja aus Seiten der Industrie, also in der Tat umfangreichen Widerstand dagegen, weil diese Kryptoregulierung, abgesehen von der Frage, ob sie Sinn macht oder nicht, mit erheblichen Kosten verbunden wäre, wo man also auch mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen muss und fragen muss, nehmen wir mal an, eine solche Maßnahme würden wir einführen, A, was würde sie kosten, B, was würde sie bringen, wie viel volkswirtschaftlichen Gewinn hätten wir dann tatsächlich, wie viele Kriminelle würden wir dann mehr oder weniger dadurch fangen. Was im Moment passiert, weil eben die Diskussion in Anführungszeichen so laut geführt wird und es zu großem Widerstand gibt, ist, dass sozusagen die offene Kryptoregulierung erstmal nicht zu erwarten ist, sondern dass sozusagen die Strategie eine andere ist, nämlich dass in den de facto Standards der Kommunikation, beispielsweise eben bei GSM, bei diesem Mobilfunksystem, beispielsweise beim Einsatz von Faxgeräten und von so Standardverschlüsselungsgeräten, auch in den zukünftigen Mobiltelefonen und eben den digitalen Signaturstandards und so weiter und so fort. Also in all den Ebenen, die sozusagen eine Massenanwendung haben, dass dort dafür gesorgt wird, dass die Sachen abhörbar sind. Dieses Sicherheitsloch in GSM, was wir da gefunden haben, das sieht auch eher danach aus, als ist es absichtlich hineingeschraubt worden. Also auch die betroffene Firma hat Hinweise gegeben, dass der Algorithmus, der dort eingesetzt wurde, also der eben diesen fehlerhaften Zugriff auf den geheimen Schlüssel erlaubt, dass der offenbar damals also tatsächlich von einem Mathematiker der NSA entwickelt wurde, schlicht und ergreifend, weil die NSA einer der weltweit größte Arbeitgeber von Mathematikern ist und eben eine gewisse Fachkompetenz dort vermutet wird. Und wir sagen, also die Kryptoregulierung, die werden wir vielleicht nicht haben, aber wir werden das Problem haben, dass all die Sicherheitsvorkehrungen, die uns standardmäßig angeboten werden, eben gar keine sind.
Also man hätte es alles schon wissen können. In Abwandlungen sind ja Teile heute noch aktiv. Dazu muss man sagen, in diesem Ausschnitt aus dem Jahre 1998, dem historischen Vortrag von Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club, die Abhörstation in Bad Aibling ist 2004 geschlossen worden, gerade weil sich in der Politik so langsam durchgesetzt hatte, das Verständnis, dass die Amerikaner ja gar nicht so sehr rauskriegen wollen, wo sind vielleicht Terroristen, sondern was macht die deutsche Wirtschaft so interessant auch fürs Ausland. Gut, das ist also Geschichte. Die Gegenwart und Zukunft haben wir noch vor uns. Aber keiner soll sagen, wir haben es nicht gewusst. Also das ist wirklich ein bisschen sehr blauäugig und naiv, das uns vorzumachen. Und damit wir das alles nicht so schnell vergessen, gibt es auch im Netz zurzeit schon wieder Spaßmusik zum Thema NSA.
Fand mich doch, ihr Säcke, ich bin schlauer. Bin ich gerade in Ecuador. Oder knapper ich der Susi grad am Ohr. Spionage. Liebe NSA, was ne Blamage. jeder Mist, den ihr verzapft, kommt jetzt ans Licht. Such mich bei Facebook, denn da bin ich nicht.
Blau mein Wissel.
Er ist der Wisselblauer und liegt auf der Lauer. Macht Präsidenten sauer, bringt jeden Tag ans Licht. Er ist der Wisselblauer und das ist schlauer. Hat die Wisselblauer Mauer.
Rob Vegas mit seinem Titel, den können Sie dann noch vollständigerweise im Netz nachhören. Einfach Whistleblower eingeben. So, jetzt will ich zum Schluss des letzten Medienmagazins vor der Sommerpause noch auf ein Fernseh-Highlight hinweisen. Ich möchte Sie sozusagen einnorden auf ein Doku-Drama. Das ist also eine Mischung aus nachgespielten Szenen, deswegen Drama und Dokumentarfacetten. Heinrich George wird dort dargestellt von seinem Sohn Götz George. Und weil Götz George sehr schlecht Interviews gibt, also nicht, weil er dazu nicht in der Lage wäre, sondern, das werden Sie auch gleich hören, kein Interesse daran hat, sende ich jetzt sozusagen in Welturaufführung ein Gespräch, was er mit Sandra Maischberger führte während der Berlinale, als in einem internen Kreis dieser Film kurz vorgestellt wurde. Und Sie hören am Anfang einen kleinen Tonausschnitt, wo der Bruder von Götz George zu hören ist, in einem solchen Dokumentarfragment.
Und hier saß dann die Familie sozusagen um den Weihnachtsbaum herum. Und durch dieses Fenster ist er reingekommen da hinten.
Er hatte extra irgendeinen roten Mantel aus Wallenstein mitgebracht, um diesen, oder natürlich den großen Wattebart, das war das Hauptaccessoire, wo sie sich hier rumband, so ein Riesenteil.
Sind hier brave Kinder, ich höre nicht.
So, fangen wir jetzt mal von vorne an mit irgendwas Vernünftigem. Das ist nicht diesen Familienkram. Das ist grauenhaft, das ist wie grüne Blatt.
Ich finde,
bitte verschon mich damit. Frag mich jetzt was Politisches.
Der sich da so aufregt in dem Film, ist Ihr Bruder.
Ja, fürchterlich. Der übertreibt. Der hat mit der Schauspielerei nicht viel am Hut. Sonst hätte er das etwas knapper gespielt.
Aber das ist offensichtlich in der Familie, dass man doch so emotional ist, nicht?
Ja, mit dem Alter hat das zugenommen. Also ich bin nicht mehr so. Bei mir schlägt das ins Gegenteil um. Ich werde langsam ruhiger, aber der regt sich auf, dass ich immer das Gefühl habe, der kriegt einen Herzinfarkt oder einen Herzkasper, weil das ist wirklich übertrieben. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir das Leben, das uns noch bleibt, langsam über die Bühne bringen, die uns noch gegeben ist.
Und er wollte über das Politische reden. Sie sind ja in einer Doppelrolle. Sie spielen Ihren Vater und Sie sind ein Zeitzeuge. Was ist Ihnen leichter gefallen, drüber zu reden oder sich einzufühlen in den Vater?
Ach, nur Gott, erstens rede ich nicht gerne drüber, auch über die Vergangenheit. Das habe ich inhaliert für mich. Möchte das auch nicht cora publicum permanent ausstellen. Das musste ich nun mal hier leider. Das war Aufgabenstellung dieses Films. Und spielen ist natürlich, den Vater zu spielen, das war natürlich etwas, was ich nun überhaupt nicht wollte. Also das kann man ja auch im Grunde genommen gar nicht. Da war er schuld, er hat mich überredet.
Ich wollte gerade fragen, Sie sind ja ein paar Mal gefragt worden, Sie haben immer abgelehnt. Was war diesmal anders?
Naja, er hat einfach sich mehr Mühe gegeben. Er war sehr konsequent in der Recherche und hat einfach versucht, diese großartige, unbeschreibliche Figur irgendwie zu zähmen und filmisch aufzubereiten. Das ist ihm gelungen. Und dann habe ich es gelesen. Es war natürlich noch rudimentär, aber wir haben daran gearbeitet. Sehr lange. Und dann haben wir das zumindest herausgearbeitet, was Sie jetzt gesehen haben. Und vorhin klang das so ein bisschen anders, die Doku-Reihe, Doku-Dramaturgie oder was weiß ich, mit 90 Minuten abgespeist ist, das ist bei so einer Figur nicht möglich. Also 120 Minuten bitte ich also die Verantwortlichen. Das möchte ich also, weil dann spiele ich auch nicht mehr mit. Dann.
Jetzt weiß ich auch, worüber Sie telefoniert haben im Vorfeld.
Dann wäre die Mühe auch umsonst. Das ist das Problem. Das ist ja mit einem großen Aufwand, mit einem großen Ersparnis auch. Ich habe mit Herrn Herz gesprochen vor der Produktion, der mir hoch und heilig versprochen hat, uns zu unterstützen. Das hat er leider Gottes nicht gemacht. Wie mir Nico Hofmann sagte, da müsste ich nochmal hinterfragen. Aber wie auch immer, wir haben es dann letztendlich geschafft, aber das ging wiederum auf unsere Kosten und das geht nicht.
Sie waren 8, als Ihr Vater gestorben ist. Ich erinnere mich an Interviews, die wir geführt haben. Sie haben immer abgelehnt, sich immer mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Der Vater ist der Vater, ich bin ich. Jetzt kommen Sie mit dem Film raus, jetzt werden Sie permanent danach gefragt. Was machen Sie jetzt?
Sie sind die Erste, die mich danach fragt.
Ja, aber es kommen nach mir viele andere mehr.
Nee, nee, das lehne ich auch ab. Das ist ja abgegessen. Das sieht man ja, man kann den Film ja sehen. Das Schöne daran war, als irgendeiner sich entschlossen hat, eine Biografie über mich zu schreiben, sage ich nur, endlich schreibt mal einer eine Biografie. Ich habe nicht endlich gesagt, aber ich habe gesagt, na bitte, wenn du willst, schreib eine Biografie, dann muss ich nicht diese dämlichen Fragen immer beantworten, die ich gestellt bekomme. So ähnlich geht es wie bei meinem Vater. Das hat sich abgegessen. Man muss irgendwann mal in diesem Land kapieren, dass es ein ungeheurer, großartiger Schauspieler war, der dem Land viel mehr genutzt hat als geschadet. Also das müssen wir sagen. Und der dafür bezahlt hat. Mit 53 Jahren ist er gestorben. Das ist wahrlich ein junges Alter. Und irgendwann habe ich einfach nur diesen Mann gesehen als Künstler. Und politisch habe ich mich nicht dafür interessiert. Das hat mein Bruder dann übernommen. Aber der hat natürlich auch nicht meine Begabung. Und die Begabung, die gibt man nicht so schnell aus der Hand.
Der hat wahrscheinlich andere Begabungen, oder nicht? Ihr Bruder?
Ja, sicherlich, aber mein Bruder hat sich so ein bisschen rumgeschummelt. Zu diesem Beruf bedeutet immer wieder.
Ist der Bruder zufällig hier? Nein, oder?
Wir reden darüber permanent. Da müssen Sie keine Angst haben. Ich habe mit 7 meinen Vater verloren. Also ich habe ihn quasi nicht gekannt in dem Sinne. Außerdem war er immer weg. Das ist das Los des Schauspielers. Und für mich hat sich einfach, da ich denselben Beruf ergriffen habe, einfach nur diese gewaltige, vulkanartige Persönlichkeit verbreitet. Da war überhaupt gar kein Platz mehr, über seine politischen Attitüden nachzudenken, die ja nur mitläuferhaft waren, weil der Verstand von Politik überhaupt nicht, wenn man sein Lebenswerk anguckt, hatte der gar keine Zeit, sich um Politik zu kümmern.
Haben Sie's?
Nee. Ich werde manchmal gefragt, und als Willy Brandt noch lebte, habe ich mich stark gemacht für Willy Brandt. Aber dann habe ich gemerkt, das Nachfolgende hat keinen Stand. Es ist alles ein bisschen verwässert und ich springe nicht in ein trübes Wasser. Deswegen habe ich das völlig sein lassen, konzentriere mich vor allen Dingen jetzt auf mein Alter und auch nicht mehr so auf meinen Beruf.
Sie haben ja einen Preis fürs Lebenswerk bekommen vor 2 Tagen. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich.
Ich danke Ihnen.
Ich habe mich gefragt, ob Sie manchmal darüber nachgedacht haben, wie würde der Vater gesehen haben, was ich mache? In seinem
Mein Vater hätte das, was ich gemacht habe, sicherlich abgelehnt, denn das kannst du nicht erreichen. Du kannst sowas effektiv nur erreichen, wenn ein Mensch dich nicht mehr beobachtet oder nicht mehr in die Kritik geht. Das hätte ich auch nicht geschafft, das hätte er mir auch verboten, diesen Beruf zu ergreifen. Da habe ich mich rumgeschummelt und die Zeit war auch auf meiner Seite und die 50er und 60er Jahre waren sehr gnädig und 70er Jahre und 80er Jahre auch noch. Also ich habe mich da ein bisschen rumgeschummelt und habe das Bestmöglichste gemacht. Ob ich jetzt seinen Segen bekomme, ich würde mal sagen ja. Und nach dieser Gestaltung du darfst so eine Figur nicht verletzen, deswegen habe ich es auch immer abgelehnt. Aber ich glaube, wir haben was Redliches gemacht. Und das ist ja schon ein großes Wort in der heutigen Zeit.
Götz-George im Gespräch mit Sandra Maischberger über das Dokudrama George, zu sehen am 22. Juli auf Arte um 20.15 Uhr. Und am 24. Juli 2013 im Ersten um 21.45 Uhr in einer 115-Minuten-Fassung. Und hier jetzt
Radio 1.
Mit dem Radio 1 Medienmagazin, und zwar jetzt an dieser Stelle mit dem Podcast Bonustrack, springen wir zurück zu Andi Müller-Magun, vorhin zu hören gewesen, zum Thema Chancen und Risiken der elektronischen Kommunikation anlässlich des 9. Mitteldeutschen Medienforums in Leipzig im Mai 1998 aufgenommen. Diese Outtakes jetzt sind sozusagen die Fortführung des Themas und sollen diesen ganzen Komplex NSA-Sicherheit, Lauschangriffe, wie kann man sich davor schützen, abrunden, und immer mitgedacht, dass das bereits 1998 aufgezeichnet wurde und sich die eine oder andere Sache möglicherweise modifiziert haben könnte. Aber vom Prinzip her, denke ich mal, hat sich in den letzten 15 Jahren, was den Datenhunger und den Schutz davor betrifft, prinzipiell jedenfalls nichts geändert.
Gibt es so vielleicht 10 Faustregeln, wie man einschätzt, auf welchem Weg man Kommunikation betreibt, um sicher zu sein, dass das Wissen, was man vermitteln will oder die Tätigkeit, die man ausführen will, nicht durch Dritte eingesehen werden können?
Zunächst einmal gibt es ja diesen schönen Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und immer wenn man so Zahlen über Computereinbrüche begegnet, dann sollte man natürlich auch fragen, wozu werden die erstellt. In Amerika gibt es seit einigen Jahren eine Diskussion, die heißt Infowar, also informationelle Kriegsführung. Und da werden also hochtrabende Szenarios von Militärs entworfen, wie man Computer zum Führen von sozusagen elektronischen Angriffskriegen benutzen könnte. Und da werden dann also ja wilde Geschichten erzählt, mehr oder weniger, die auch alle irgendwie schlüssig sind und Sinn machen, und neue Waffen diskutiert, wie beispielsweise eben Hearth. Das sind so umgebaute, sagen wir mal, Mikrowellenherde, die auf einer bestimmten Frequenz mit einer bestimmten Energie senden, die Computer kaputt machen. Und die Szenarios, die diskutiert werden, ist, wenn sich mit so jemand mit so einer Waffe ins Frankfurter Bankenviertel stellt und einmal im Kreis dreht, dann ist da eben Achterbahn. Und was bedeutet das für die Volkswirtschaft? Und müssen wir das nicht alles verbieten, mehr oder weniger? Und diese Diskussion ist hochspannend, und die kann man auch gerne führen und so weiter und so fort. Man kann sich auch gerne damit beschäftigen, inwieweit es möglich ist, Computer einzubrechen. Aber zumindest bei dieser amerikanischen Militärdiskussion ist auch immer ein bisschen klar, in was für eine Richtung das läuft. Das ist so eine Art self-fulfilling prophecy. Da wird also zunächst mal eine Bedrohung, ein Bedrohungsszenario gemalt, und dann wird natürlich Abhilfe irgendwo versprochen. Das heißt, die Computersicherheitsindustrie und gerade die Militärs, die haben so ihre Budgetrechtfertigungsprobleme in Zeiten, wo ihnen das Feindbild leider abhanden gekommen ist. Und gerade in der Computersicherheitsbranche wird natürlich auch nicht davor zurückgeschreckt, sagen wir mal, Unsicherheit im Zweifelsfall zu produzieren, um sie dann wieder abzuhelfen. Also zunächst einmal ein bisschen Vorsicht bei Zahlen. Das nächste wäre sozusagen zur Vervollständigung des Bildes dieses Thema Evaluierung. Da wurde ja erwähnt, so ein bisschen die Geschichte der Evaluierung, und dieses Orange Book, was also aus Amerika stammt, ist ein Kriterienkatalog, ein staatlich erstellter, ein in Anführungszeichen unabhängiger, der also die Sicherheit von Computersystemen bewerten sollte. Man sollte allerdings beachten, dass das Orange Book ursprünglich von der NSA, also von einem amerikanischen Geheimdienst, erstellt wurde, und zwar mit dem Ziel, sozusagen annähernd alle Kriterien in dieses Buch aufzunehmen. Das heißt, man gibt den Leuten so eine Art Leitfaden in die Hand, die gehen das dann durch und sagen, aha, na gut, das muss ich beachten und das muss ich beachten und so weiter und so fort. Und wenn sie dann alle Kriterien in diesem Buch erfüllt haben, wiegeln sie sich in Sicherheit. Und genau das ist das Problem, weil einige Sachen wurden eben in diese Bücher ganz bewusst nicht aufgenommen, um eben entsprechende Wirtschaftsspionage durch Geheimdienste oder Angriffe von Seiten ganz anderer Stellen eben zuzulassen. Also um sozusagen gezielt Unsicherheit zu schaffen und nur eine Scheinsicherheit auf Seiten des Benutzers. Also sozusagen, man sollte sehr vorsichtig sein bei solchen Kriterienkatalogen, die sicherlich hilfreich sein können, ich will die nicht völlig schlecht reden, aber die eben immer ein bisschen das Problem haben, dass sie dann im Zweifelsfall so eine Scheinsicherheit erzeugen.
Über die Rolle der NSA werden wir dann sicherlich auch noch detaillierter kommen.
Da gibt es ja sicherlich noch
spektakuläre Fälle, die auch in den Medien veröffentlicht wurden.
Und wenn man jetzt sozusagen das Ganze praktisch aber selbst in die Hand nehmen möchte und beispielsweise seine Dokumente verschlüsseln möchte, und gerade bei der Verschlüsselungstechnologie, wenn man sagt, okay, jedes Telefax, was übertragen wird, gerade bei kleinen, innovativen vielleicht Unternehmen, gerade bei unternehmensinterner Kommunikation, die wirklich unternehmensintern bleiben sollte, sind ja der bestimmte Einsatz von Mitteln kann man ja nur noch als fahrlässig bezeichnen. Sagen wir mal unverschlüsselte Telefaxübertragung oder eben unverschlüsselte E-Mail-Übertragung, was nichts weiter ist wie so eine Postkarte im Prinzip, wo man eben, das ist so ein besonderes Problem des Internets, durch das sogenannte dynamische Routing, das heißt durch die, da wird der Weg, den die Datenpakete oder den die Datenpostkarten sozusagen gehen, der wird immer individuell festgelegt. Man hat also nicht immer, man weiß nicht, wie man von A nach B die Daten gehen, sondern je nachdem, nach wie die Netzlast ist, ob da zwischendurch ein Computer ausgefallen ist oder ob irgendwo gerade eine Baustelle aufgemacht wird auf diesen Datenautobahnen, gehen die Datenpakete sozusagen mal so und mal so, und das kann von Minute zu Minute im Zweifelsfall unterschiedlich sein. Das heißt, man weiß gar nicht, wie viele sozusagen Postkarten, wie viele elektronische Briefträger diese Postkarten lesen können. Und wenn man Verschlüsselungstechnik einsetzt, hat man in der Tat ein Problem, und das ist dieser Schlüsselaustausch, dass man also mit allen Kommunikationspartnern irgendwo auch sicherstellen muss, dass der das ist, der einem seinen elektronischen Schlüssel schickt. Da gibt es also vielfältige mathematische Verfahren, die ich Ihnen jetzt alle mal erspare. Aber man tritt in der Tat, man trifft so oft Dienstleister, die sogenannte Trust Center anbieten, also so gemeinsame Zentren der Sicherheit in Anführungszeichen, oder auch in Amerika nennt man das, oder in der Fachdiskussion Trusted Third Parties, was so viel heißt wie vertrauenswürdige dritte Instanzen. Und es hat mal jemand kurz und bündig zusammengefasst auf die Frage, what is a Trust Center? They don't exist. Also es gibt auch keine vertrauenswürdigen dritten Stellen, weil was für eine Stelle sollte das sein, die wir alle in diesem Raum beispielsweise, der wir gleichsam viel vertrauen. Also wer sollte das sein, dem wir alle sozusagen so unbeschränkt vertrauen, dass wir also da einen Wohnungsschlüssel, sagen wir mal, abgeben und keine Angst haben, dass uns nicht vielleicht doch die Hütte leer geräumt wird. Und das heißt, gerade durch Trust Center entstehen sozusagen Angriffspunkte, die vorher gar nicht da waren, nämlich zentrale Angriffspunkte, die im Zweifelsfall, nehmen wir mal an, ein Trust Center, also wenn man jetzt sozusagen dieses Bild von der Kryptoregulierung nehmen will, dann heißt das ja, dass der Innenminister den Vorschlag gemacht hat, dass wir alle einen Zweitschlüssel zu unserer Wohnung bei der örtlichen Polizeidienststelle hinterlegen, zum Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung. Da kann man zunächst mal sagen, gut, da gibt es gute Gründe dafür, wenn mal was passiert und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite müsste man dann auch konsequent die Frage stellen, wie sicher sind dann eigentlich Polizeiwachen? Gibt es nicht auch vielleicht mal Überfälle oder Einbrüche um Polizeiwachen? Beziehungsweise wie gut sind denn eigentlich Polizeibeamte gegen Bestechung und Ähnliches gefeit? Gibt es nicht auch dort Angriffspunkte, die sozusagen dadurch erst entstehen? Und entstehen nicht erst Sicherheitsrisiken durch so zentralisierte Sicherheitstechnologien? Das heißt, um das Ganze jetzt mal auf den praktischen Nutzwert sozusagen umzumünzen, würde ich sagen, zum einen gibt es das Problem, wenn man Sicherheitstechnik einsetzt, dass man nur solche Technik einsetzen sollte, deren Kriterien, deren Funktionsweise öffentlich bekannt ist. Also kein Produkt, wo einfach nur Sicherheit draufsteht und wo der Hersteller sagt, wie es funktioniert, das erzählen wir nicht. Deswegen hat sich ja beispielsweise bei der Internetkommunikation als Verschlüsselungsstandard PGP durchgesetzt, was eben einer der ersten Produkte war, die im Source Code öffentlich verfügbar war, wo also jeder reingucken konnte und wissen konnte, wie es funktioniert und keine Angst haben musste, dass da nicht doch eine sogenannte Trapdoor, also eine so ein kleines absichtliches Sicherheitsloch sozusagen eingebaut war. Die nächste konkrete Empfehlung wäre vielleicht, wenn man schon Sicherheitsprodukte unbedingt mit Prüfsiegel haben will, und es gibt ja gerade in Behörden und in Unternehmen oftmals den Drang, nach bestimmten Kriterien vorzugehen, dann gibt es da also durchaus auch verschiedene, und man sollte sich nicht auf ein Prüfsiegel verlassen. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise vergibt bestimmte Prüfsiegel auch für Betriebssysteme eines, sagen wir mal, sehr weltweit großen Softwareunternehmens, dessen Betriebssystem sozusagen dominant auf dem Markt ist. Und die haben da eine bestimmte Sicherheitsstufe bekommen. Und das liest sich, wenn man das so in der Broschüre des Herstellers liest, liest sich das ganz toll. Was da allerdings nicht steht, ist, dass diese Sicherheitsstufe nur gilt, solange der Computer nicht an ein Netz angeschlossen ist. Das heißt, die Sicherheitsstufe ist sozusagen nur dafür ausgerichtet, dass der PC nicht vernetzt, nicht an einem Drucker, vielleicht an einem gemeinsamen Server in einem Unternehmen oder irgendetwas steht. Und in dem Moment, wo man einen Internetanschluss will, und das will man sicherlich als Unternehmen in Bälde oder jetzt schon, ist das mit dieser Sicherheit schon wieder dahin. Das heißt, man muss sich da schon, wenn man sich tatsächlich auf so Kriterien verlassen will, sehr genau umgucken. Und ein bisschen gesunder Menschenverstand schadet da sicherlich nicht. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also angesichts der vielfältigen Angriffsmöglichkeiten, die auch durchgeführt werden, eben zum Zwecke von Wirtschafts- und auch Konkurrenzspionage, was insofern zwei unterschiedliche Bereiche sind, als dass Konkurrenzspionage lediglich heißt, dass also ein, ja was weiß ich, mit Ihnen in Konkurrenz stehendes Unternehmen vielleicht irgendwelche technischen Mittel einsetzt, und da ist im Zweifelsfall das einzige oder das einfachste Mittel, einen Mitarbeiter zu bestechen. Hingegen Wirtschaftsspionage eben bedeutet, dass systematisch Telekommunikationsverbindungen und Daten und all das abgelauscht wird, um dann eben mal im Zweifelsfall reinzugucken oder auch Jahre später reinzugucken und zu gucken, ist da nicht irgendwas, was für uns interessant sein könnte. Also kurz- und mittelfristige Vorgehensweisen. Und insofern kann man schon sagen, es ist vielleicht besser, man setzt sozusagen irgendeine Verschlüsselungssoftware ein, bevor man überhaupt keine benutzt. Also jedes bisschen ist da sicherlich hilfreich. Auch wenn man sich tatsächlich damit beschäftigen will, befürchte ich da sozusagen immer so ein bisschen die Eigeninteressen derjenigen, der einem da Hinweise gibt, auch im Hinterkopf behalten muss und aufpassen muss. Also sowohl die Sicherheitsindustrie als auch staatliche Stellen sind eben, es gibt keine unabhängigen dritten Instanzen da, die da neutrale Bewertungen durchführen. Es gibt vielleicht im Internet, gibt es so Foren, wo sowas öffentlich diskutiert wird und so, wo sehr viele unterschiedliche Interessen und Meinungen zusammenkommen. Das ist vielleicht noch sowas Ähnliches wie eine Objektivität. Also wir sagen, die größtmögliche Menge aller Subjektivitäten, das ist dann sowas Ähnliches wie Objektivität. Aber also man sollte da aufpassen, wer einem welche Tipps gibt sozusagen.
Ich weiß nicht, ob der Chaos Computer Club so eine neutrale Einrichtung ist, aber zumindest sollten wir jetzt nochmal, weil es jetzt doch nochmal explizit ausgeführt wurde, das Verschlüsselungsprogramm Pretty Good Privacy kurz erläutern. Also auch ein Programm, das für Privatanwender interessant ist, für den E-Mail-Verkehr. Also wir haben gehört, es gibt mehrere Varianten und wie kriegt man nun raus, welche die sichere ist und ob Phil Zimmerman, der Erfinder, da nicht doch mit zwei Leuten das Geschäft machen will, einmal mit den Kunden und einmal mit der NSA.
Also richtig ist, dass die Firma PGP selbst mittlerweile sozusagen jenseits von Gut und Böse ist und von einem Unternehmen aufgekauft wurde, das wiederum von einem Unternehmen, das einem Unternehmen gehört, das offenbar identisch mit der NSA ist. Und insofern ist davon auszugehen, dass alle PGP-Versionen nach 5 beziehungsweise ab 5.5 kann man im Groben sagen, bestimmte Eigenschaften haben, die eben eine Wiederherstellung des Schlüssels zumindest erleichtern. Klar ist aber auch, dass die Version 2.6.2, das ist sozusagen die im Moment gebräuchliche, unproblematisch ist und eben offengelegt wird und den Schlüssel enthält. Und es gibt jetzt sozusagen gerade eine Spaltung in dieser PGP-Welt, weil es eben eine offene Entwicklung ist. Und das, ich habe ja weniger gesagt, dass ich das jedem empfehlen würde. Ich habe gesagt, das PGP hat sich deswegen durchgesetzt, weil es eben im Source Code verfügbar ist. Und sicherlich hat diese Diskussion, also dadurch, dass eben im Internet da viele Entwickler auch drauf gucken und sich überlegen, ist das gut oder ist das schlecht oder was wird da eigentlich gemacht, im Gegensatz zu anderen Produkten, wo man einfach nicht drauf gucken kann, weil die nicht offen liegen, sondern weil die einfach nur behaupten, es ist sicher und man kann nur vermuten, was da drin ist. Sicherlich wird deswegen auch gerade sozusagen von PGP insofern mehr oder minder Abstand genommen, als dass PGP selbst einen kommerziellen Weg gehen wird, der eher regierungskonform ist, um eben bestmögliche Geschäfte machen zu können. Und einen anderen Weg, der heißt OpenPGP, und das ist dann sozusagen ein offener Standard, ein unkommerzieller Standard, der eben nach wie vor unter diesen öffentlichen Kriterien dort entwickelt wird. Ob der CCC jetzt sich sozusagen, als wir verstehen uns sicherlich nicht so als Prüfinstanz, wir betreiben ja selbst auch eine Website, wir geben auch eine Zeitschrift heraus und wir diskutieren auch genau diese Themen. Wir verstehen uns aber mehr als ein öffentliches Forum, sagen wir mal, und versuchen also dort Interessierten, aber auch den Akteuren einen gewissen Raum der Auseinandersetzung zu geben, um eben einen zu verhindern, nämlich dass diese ganze Diskussion im stillen Kämmerlein zwischen 3-4 Leuten geführt wird und der normale Benutzer eben nur in den Laden gehen kann und irgendwelche komischen Produkte kaufen kann und gar nicht weiß, was das ist. Und mir ist es ein klein bisschen lieber, Leute benutzen Sicherheitstechnologie im Bewusstsein, dass damit irgendetwas getan werden kann, als gar keine. Es ist ein bisschen schwierig. Man kann angesichts der vielfältigen Schwächen, die so Systeme haben, verfallen viele leicht in den Nihilismus zu sagen, es ist ja sowieso nicht sicher, also brauche ich mich auch nicht zu schützen. Bloß wir alle haben irgendwie Wohnungen mit Türschlössern und wir wissen auch, dass man diese Schlösser mit so Picksets, mit relativ einfachen Werkzeugen, wenn sie mal ein Problem haben, dass sie ihren Schlüssel verlieren und da kommt ein Schlüsseldienst, dann werden sie sich wundern, wie schnell das geht, also ohne Bohrmaschine ihre Wohnungstür wieder aufzuschließen. Und viele wissen das und trotzdem werden wir nicht gleich dazu übergehen, die Türen auszuhängen und zu sagen, naja, ist doch egal. Und sozusagen, also vor diesem Fatalismus wollte ich gern warnen, in diese Spirale wollte ich nicht reinfallen. Und deswegen, klar, es gibt das Problem mit kommerziellen Kriterien und hier und da. Und es gibt sicherlich in der Geheimdienstwelt da bestimmte Ebenen des Angriffs. Problematisch ist natürlich, dass, sagen wir mal, eine Konkurrenzfirma eine bestimmte Intentionslage hat und die kann man bewerten und dann kann man sich überlegen, okay, da müssen wir uns vor bestimmten Sachen schützen, aber die eingesetzte Technologie, nehmen wir mal an, sie kommunizieren über in Anführungszeichen abhörsichere Mobiltelefone, die es übrigens nicht gibt, aber über sowas wie GSM, dann ist es ja so, die sind abhörbar aufgrund staatlicher Interessen, bloß wer dann abhört, der ist eventuell wer ganz anderes. Also sozusagen die Ausnutzung von eigentlich legitimen Abhörbefugnisstellen durch eben Konkurrenzspionage oder ähnliches, das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns heute bewegen. Und an der Stelle hat jetzt hoffentlich die Diskussion und gerade die Kryptodebatte hat auch so ein bisschen diese Richtung angenommen, dass jetzt endlich mal darüber diskutiert wird, warum denn nicht tatsächlich mal sichere Technologie entwickelt wird. Und zwar sichere Technologie in dem Sinne, dass die staatlichen Stellen auch bitte schön andere Möglichkeiten wählen, sich beispielsweise an die Endstellen der Kommunikation wählen und nicht einfach die ganze Technologie unsicher machen. Oder um es anders zu formulieren, wenn, dann sollen die Polizei doch bitte die Türen eintreten und nicht die Schlösser so unsicher machen, dass auch jeder Einbrecher da mit dem Schraubenzieher reinkommt.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieferung.